Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier, wie immer, im Studio Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, moin.
Moin Niklas.
Grüße dich. Nach dem 1:2 beim SV Werder Bremen, todesärgerlich. Ja. Irgendwie am Ende da keinen Punkt mitgenommen zu haben. Erste Halbzeit klar auf Bremer Seite. Holstein war ein bisschen zu ängstlich mit dem Ball, ein bisschen zu passiv gegen den Ball. Zweite Halbzeit nach dem Ausgleichstor dann komplett auf Kieler Seite und am Ende die kalte Dusche.
Ja, es ist, wir sind da ja nicht die Ersten, die das feststellen, dass da so ein gewisses Muster zu erkennen ist, zumindest in den meisten Spielen in dieser Saison von Holstein, dass die Anfangsminuten oder sogar die ganze erste Halbzeit eher nicht auf dem am Leistungslimit sich bewegt, aus Kieler Sicht, und dann zumeist eben auch der Rückstand daraus resultiert, um dann in der zweiten Halbzeit zu zeigen, dass man durchaus konkurrenzfähig ist, sogar teilweise das Spiel dominiert. Jetzt nicht, dass die anderen gar nicht mehr aus dem Strafraum rauskommen, die Gegner, aber doch sehr, sehr viel Kontrolle über das Spiel geschehen hat und dann auch zu Torerfolgen kommt, wie in diesem Fall. Und das ist natürlich, wie das Endergebnis dann zustande gekommen ist, hat jeder meist bis jetzt wohl gesehen. Und das ist schon sehr, sehr ärgerlich gewesen.
Ja, es ist vor allen Dingen, finde ich, weil es sowohl beim 0-1 als auch beim 1-1 dann zeigt, worauf es ankommt, ne? Also vor dem 0-1 ist Skripski im Zweikampf, kann man nicht sagen, Dreikampf, und lässt sich da ein bisschen leicht überrumpeln, irgendwie hat man das Gefühl, also fordert dann irgendwie noch einen Freistoß, war in meinen Augen kein Foul, und dann geht's halt von Werder dann direkt auf den Strafraum zu, und vor dem 1:1 ist es halt diese Balleroberung im Mittelfeld, die wirklich nach vorne verteidigt ist, dazwischen gespritzt, aufmerksam gewesen, Ball erobert, ja, und dann und dann halt schön aufgelegt, ne? Also das sind die entscheidenden Momente, und da hat man das Gefühl in der ersten Halbzeit, es fehlt irgendwie ein bisschen Wachheit, ein bisschen Fokus, ein bisschen, im US-Sport bezeichnet man das als Awareness, also so ein bisschen die Antennen dafür zu haben, ne? Wirklich bereit zu sein für solche Situationen.
Ja, kann sein, also es ist so, ne, aber es ist ja, die Beschreibung ist ja eine Geschichte, die Suche nach Gründen ist die andere, und da muss ich aus meiner Sicht jetzt leider auch die weiße Fahne hissen, wie übrigens unser Cheftrainer Marcel Rapp auch. Es gibt da keine vernünftigen Erklärungen dafür. Man kann jetzt sagen, mangelnde Qualität dadurch oder die geringere Qualität individuell gegenüber den Kontrahenten, dass daraus vielleicht so eine Portion übergroßer Respekt resultiert. Aber nichts Genaues weiß man nicht, ne?
Nee.
Das ist einfach so. Nee. Und man kann, sag ich mal, wenn man das jetzt ganz platt ausdrücken will, kann man, wie du es eben schon angedeutet hast, das Geschehen in zwei Halbzeiten, zwei Gesichter wurde jetzt oft geschrieben, von Holstein seien da zutage getreten, vollkommen richtig. Aber man kann das Geschehen dann auch so zusammenfassen, wenn Max Gehspiel in der 90. Minute den Ball auf die Tribüne kloppt, um das mal ganz salopp zu formulieren, geht das Ding 1-1 aus und alle reichen sich die Hände und sagen, ja okay, mit unterschiedlichen Emotionen dabei, okay, das war gerecht. Und an solchen Dingen liegt es dann halt manchmal, ne?
Ja genau, sind diese kleinen Pünktchen, ne? Es ist über, also in der Gesamtheit betrachtet, ist es ja auch defensiv mittlerweile jetzt in den letzten zwei Spielen völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Es ist alles in Ordnung, es ist relativ stabil, aber es sind diese Kleinigkeiten. Es ist in der Anfangsphase, lässt Marco Ivesic sich zweimal zu leicht ausspielen auf der linken Seite.
Da kann es natürlich schon klingeln, ne?
Genau, da kann schon passieren. Das ist dann ja ein individueller Fehler in dem Moment, weil er einfach nicht konsequent genug ist im Zweikampf. Dann hast du angesprochen, dieser Querschläger von Max Geschwil oder auch von Timon Weiner dann, der fast noch zum 1:3 führt.
Ja, das war schon egal.
Auch so ein Ding, aber das sind halt immer diese einzelnen kleinen Momente, ne? die den Unterschied machen.
Ja, das ist das, was beim Zwischenfazit, das man jetzt nach 10 Spieltagen durchaus ziehen kann, da ist natürlich die Oberüberschrift ist natürlich zu wenig Punkte, ist klar. Das Positive ist dabei, dass man jetzt mittlerweile wirklich, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge gesagt, Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt, jetzt ist man zumindest schon mal bei Respekt und Respekt in Konstanz von den Gegnern. Das ist schon mal ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Aber ohne Punkte ist es natürlich auf Dauer dann auch ein bisschen zu wenig. Aber wir wollen mal nicht überdrehen jetzt. Wir haben am Anfang der Saison gesagt, also wenn das bei der Chancenungleichheit, die auch aus wirtschaftlicher Sicht, also Kaufkraft von Spielern und so weiter besteht, auch selbst erwählt, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, weil man sich für den Kieler Weg, der oft genug beschrieben worden ist, Entwicklung von Talenten und so weiter, den man sich ausgesucht hat oder den man beschreiten möchte, dann ist das zumindest jetzt mal, dass man Respekt beim Gegner genießt, dann ist das schon mal gut. Aber wie gesagt, bei anhaltender Punkteflaute kann das Weihnachten schon ein bisschen anders aussehen, wenn der Abstand zum rettenden Ufer, ich sage in diesem Fall Platz 16, das wäre schon mal ein Riesenerfolg am Ende der Saison. Wenn er zu groß ist, dann wird es natürlich, ist doch klar, dann wird es auch schwierig, der Spieler das Letzte in jedem Spiel aus sich herauskitzeln, weil man natürlich auch eine gewisse Mutlosigkeit dann entwickeln könnte, oder das könnte es, darin besteht zumindest die Gefahr.
Aber also genau das hat man jetzt ja erstmal abgewendet.
Genau.
Ne? Durch den Heidenheim-Sieg, jetzt auch durch einen, ja, verloren und super ärgerlich und total schmerzhaft, diese Niederlage. Aber sie ist halt nur schmerzhaft, aber nicht entmutigend, finde ich.
Ja,
ne?
Ja, also noch nicht.
Das ist alle, jetzt in diesem Moment ist es so, wirklich durch den Heidenheim-Sieg kannst du dir diese Niederlage in Bremen erlauben, so blöd die zustande kommt oder so. Es ist insgesamt okay, man hat, also klar, zu wenig Punkte im Moment, das ist keine Frage, man hat sich das bestimmt anders erhofft oder ganz sicher anders erhofft und vielleicht auch anders erwartet. Mit 5 Punkten nach 10 Spielen ist das natürlich zu wenig, aber was wichtig ist, man ist nicht Letzter. Ich glaube, das ist schon mal für einen Kopf interessant. Und es sind eben 3 Punkte Rückstand auf St. Pauli. St. Pauli ist der übernächste Gegner im direkten Duell. Da kommt es dann natürlich drauf an. Es sind dann auch nur 4 auf Hoffenheim und 5 auf Heidenheim. Also ist jetzt auch nicht so, noch nicht, ne? Vielleicht kommt das noch, dass das so ein Closed Shop ist, da unten mit 3 Mannschaften, die abgeschlagen sind. Im Moment geht das alles noch. Und deswegen, klar, ist das zu wenig und es wird so nicht reichen. Und trotzdem ist es besser als vor 2 Wochen. Die Hoffnung ist noch da, dass da was passieren könnte, wenn man eben konstanter diese Leistung jetzt aus den, sagen wir mal, 25, 30 Minuten der zweiten Halbzeit abruft, wo man besser war als Werder.
Ja, nochmal, ohne das Spiel jetzt detailliert zu sezieren, was jetzt, sag ich mal, auch schon ein bisschen zu lange her ist, um das machen zu müssen, und die gröbsten Defizite oder Fehler haben wir eben schon angerissen. Nochmal, zu Saisonbeginn haben wir hier gesessen und haben gesagt, also die sollen sich nur nicht, mal auch salopp formuliert, nicht blamieren. Das wäre, dass man sagt, das ist ja komplett chancenlos, also dieses Dauerstichwort Tasmania. Das darf nicht passieren. Also das wäre schade. Das ist genau nicht der Fall. Und das ist schon mal eine Basis, auf der man möglicherweise, aus der man möglicherweise Kraft schöpfen kann und auch Mut weiterhin schöpfen kann, trotz dieser mega ärgerlichen Niederlage im Weserstadion, wo ja noch dazu kommt, dass Fiete Arp und also im quasi im im Angriff vor dem Treffer zum 1-2 selbst die Möglichkeit hatte, auf 2-1 aus Kieler Sicht zu stellen. Ja. Und das war jetzt keine kleine Chance. Das kommt dann auch dazu, ne? Ich muss in diesen Momenten gnadenlos, gierig, eiskalt sein, ne? Und da ist nicht, ob wir kriegen vielleicht noch eine Chance. Nein, die kriegst du in der Bundesliga nicht.
Gilt auch für Phil Harris vielleicht, ne? Der auch nochmal, also direkt nach dem 1-1 quasi.
Aber das war schon schwer.
Ja, das war schwer, aber es ist, ich finde, ich würde es andersrum sagen. Man sieht, dass bei ihm Luft nach oben ist, ne?
Ja, ja, klar.
Das ist vor seinem Tor. Ist es auch, die Ballannahme und Mitnahme ist nicht 100%. Ne? Mhm. Er wird so ein ganz kleines bisschen nach außen gedrängt, was ihm nachher diesen Schusswinkel dann beschert, aber das war auch, glaube ich, nicht so geplant. Er macht dann das super da draus. Ne? Und bei dieser Chance ist es auch so, man hat das Gefühl, er verschenkt einen halben Meter durch seinen Laufweg. Und ich glaube, das sind wirklich ja Minimalitäten. Ne? Aber wenn er das noch draufsattelt, dann kann das auch noch besser werden.
Ja, es ist ein was wir alle am Anfang der Saison vielleicht nicht erkannt haben und auch vielleicht durch mangelnde Beobachtungsmöglichkeiten im Training nicht erkennen konnten. Dieser Junge scheint wirklich, man will ja nicht zu hoch ins Regal greifen, aber scheint massives Potenzial mitzubringen. Und diese unkonventionellen Dinge, die er da macht, das ist nicht unbedingt schädlich, sag ich mal. Also dass der in der Szene vor dem 1-1 da aus, ich weiß nicht, 20 Meter, 25, 20 waren es wahrscheinlich oder sowas, einfach aus dem Fußgelenk da mit Vollspann abzieht und dann unten reinschrotet da links knapp neben den Pfosten.
Mehr als 130 km/h.
Ja, mehr als 130 km/h. Also das war schon ein Hief und zeigt, was das für eine Maschine ist. Und diese technischen Detailfertigkeiten, da kann man wirklich die Fantasie entwickeln, dass er die auch noch sich antrainiert, beziehungsweise über den Wettkampf dann automatisch in den Fuß und in den Kopf übergeht. Und da könnte, man muss ja sehr, sehr vorsichtig sein, aber da könnte wirklich was heranwachsen, womit ehrlich gesagt als Überraschungsgast hier in Kiel niemand, also ich zumindest kann das sagen, habe ich nicht mitgerechnet.
Ja.
Ne, an so, und weil er eben erste Halbzeit auch ganz wenig Bälle festgemacht, natürlich auch kaum Zuspiele gekriegt und so weiter und so weiter. Aber er ist immer mit seiner körperlichen Präsenz, ist er da zur Stelle und macht irgendwelche Sachen, die auch nicht unbedingt aus unbedingt typisch sind. Also das sind schon, und dann eben dieses situative Erkennen klar, die Ballannahme vom 1-1 war nicht gut, aber dann mache ich es eben selber.
Ja,
boff,
genau.
Zack, egal. Hätte auch keiner was gesagt, wenn der Schuss jetzt vorbeigegangen wäre, Abschluss, knackig, alles gut.
Ja.
Und dann trifft er halt, ne? Ja. Aber wenn ich schieße, der kann auch keine Tore machen, ne?
Das stimmt. Aber das Gefühl hatte man ja zuletzt nicht immer, dass diese Situationen genutzt worden sind. Jetzt bei Werder waren ja beide Tore. Also das 2-1 war ein schöner Kopfball.
Ja, klar, keine
super,
Frage.
Super gestanden, tolle Flanke. Aber auch das 1-0 durch Werder, also von Werder durch Jens Day, auch ein schöner Strahl aus der Distanz.
Ja, war eine Renaissance der Fernschüsse im Weserstadion. So kann man schon sagen, ne? Also das ist nicht so lange her, dass man vielleicht auch mal mit Trainern oder auch mit Marcel Rapp im Speziellen diskutiert habe, ob gerade gegen tiefer stehende Gegner, ob da nicht Distanzschüsse mal ein probates Mittel sind, um die ein bisschen außer Komfortzone da hinten aus dem festen Block rauslocken zu können. Da wurden sehr häufig Statistiken gegengehalten, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mit einem Distanzschuss trifft. Ja, das mag heute auch noch so sein, aber auf der Indexliste stehen Distanzschüsse offenkundig nicht mehr in dem Maße, wie sie vielleicht noch vor einem Jahr oder anderthalb gestanden haben. Ne?
Ja.
Und das ist auch eine Erkenntnis dieses Spiels. Gerade jetzt auf den feuchten Rasenböden, wenn ich da noch das hinkriege, dass das als Aufsetzer da aufs gegnerische Tor kommt, der Ball, dann hat das schon gewisse Erfolgsaussichten.
Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass es ja auch ein probates Mittel ist, um seinen Angriff flexibler zu gestalten.
Genau.
Und auch gegen tief in der Box stehende Mannschaften ein bisschen Gefahr von außen zu erzeugen, um die vielleicht auch ein kleines bisschen dann mal rauszuholen in dem Moment.
Ja, genau. Dann bieten sich Möglichkeiten, es ergibt sich ja aus, es ist ja logisch, ergeben sich Möglichkeiten für Steckpässe oder einen Doppelpass oder Durchbruch hinter der Kette. Also dann ist sicherlich vieles möglich. Jetzt ist nicht Distanz Torschuss das einzige Stilmittel, um in der Bundesliga Punkte zu bekommen, aber es gehört dazu, genau wie Standards und so weiter, und das sollte man auf jeden Fall, gerade auf diesen Untergründen, die jetzt so rutschig sind, sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Mamouche hat, der Überflieger da, Oma Mamouche aus Frankfurt, hat in Stuttgart ein riesen Freistoßtor aus der Distanz wieder einmal gemacht. Wagnumann Stuttgart hat aus 18 Metern in der Schlussphase getroffen, abgefälscht. Das kommt ja auch dazu. Ja. Irgendeiner grätscht rein oder hält seinen Fuß hin und wer weiß, was dann alles passiert. Also wie gesagt, Distanzschüsse sind wieder hip.
Also Trainingsinhalt für die Länderspielpause, womöglich. Womöglich.
Womöglich.
Wir wissen es nicht. Genau, jetzt kommt die Länderspielpause.
Ja.
Ein bisschen Ruhe hier. Es wird dieses Mal ja auch kein Testspiel geben. Wird eher Augenmerk auf Regeneration, Trainingssteuerung und so weiter gelegt. Marcel Rapp sagte auch, hat jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand besondere Spielpraxis, Spielminuten brauche.
Nee, weil auch fast alle zur Verfügung stehenden Spieler ihre Einsatzminuten bekommen. Genau. Ne? Und wenn es dumm läuft, was heißt dumm läuft, also wenn es so sein soll, wie am vergangenen Wochenende, Lasse Rosenbohm kommt gegen seinen Ex-Verein nicht zum Einsatz und spielt dann tags drauf in der U23, dann ist das halt so. Ne? Ja. Also da ist sich jetzt, glaube ich, im Kieler Kader auch niemand zu schade für. Ne? Und Abstellungen für die Länderspiele, die jetzt wirklich ins Gewicht sein, sind Puchacz und Gigovic, ne? mit Bosnien-Herzegowina und wieder gegen Deutschland,
ja.
Ne, und Puchacz mit Polen, ne? Allerdings muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass diese monatlich wiederkehrenden Länderspielpausen einem auch ganz gepflegt als äußerer Betrachter auf den Senkel gehen. Ne? Also irgendwie kriegt man gerade so einen Flow, also so gefühlsmäßig, unabhängig jetzt von Ergebnissen, einfach nur ein Flow, jetzt kommen Spiele, Spiele, Spiele und dann ist wieder ein Break. Ne? Das ist natürlich durch den internationalen Terminkalender nicht anders machbar und auch gewollt, aber schön ist anders.
Das stimmt. Es häuft sich ja wirklich, ne, mit der Nations League noch dazu jetzt dann als zusätzlichen Wettbewerb.
Das ist ja, wir wollen ja nicht zu weit abschweifen, aber das ist ja absurd, auch im kommenden Sommer diese Club-WM über einen Monat. Also ich sag mal, Gelddrucken ist ja schön, eine Gelddruckmaschine, den Fußball als Gelddruckmaschine zu betrachten, so ist es wahrscheinlich richtig ausgedrückt. Aber man muss ja auch irgendwann mal, natürlich erstmal ist die Überbeanspruchung der Spieler grandios, die in internationalen Wettbewerben im Einsatz, in internationalen Mannschaften, in der Bundesliga, im Pokal und dann noch so eine Club-WM. Aber es ist auch, die Gefahr besteht auch ganz eindeutig in einer Übersättigung der zahlenden Kundschaft am Fernsehgerät oder im Stadion. Das kann man ja bald sich alles nicht mehr anschauen. Ne? Das ist echt zu viel.
Ja.
Und ich bin wirklich Fußballirre. Ne? Ich gucke also wirklich sehr, sehr viel, aber das geht selbst mir langsam, dass man sagt, nee, jetzt muss mal Pause sein irgendwo. Ne? Hat ja keinen Sinn. Aber das Holstein ist ja noch nicht im internationalen Geschäft. Von daher hält sich das in Kiel mit den englischen Wochen natürlich noch in überschaubaren Grenzen. Ne?
Das stimmt. Und mit den Nationalspielern ja tatsächlich auch.
So
also das Gros bleibt ja hier.
Ja.
Gigovic ist da im Einsatz. Der ist ja mittlerweile so drin im Kieler Spiel. Alles gut. Puchacz hat auch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.
Mhm. Das muss man wirklich sagen.
Wobei ich dabei bleibe, dass eben das sicherlich schneller gegangen wäre, wenn er nicht alle drei Wochen
100%ig
weg wäre.
Interessante Aussage von in dem Zusammenhang natürlich auch noch von Marcel Rapp. Warum Puchacz am Anfang vielleicht ein bisschen Probleme hatte, neben Kennenlernen und Eingewöhnung und Abstellung zur Nationalmannschaft und so weiter und so weiter. Das Spiel ohne Ball, ne? dass man quasi, jetzt Marcel Rapp ausgedrückt, wenn der Ball dann beim Mitspieler ist, ist quasi für ihn das Spiel beendet. Das ist natürlich überspitzt formuliert. Das heißt aber, ich muss durch meine Laufwege und durch mein Positionsspiel diktiere ich, wie der Ball zu laufen hat. Ne? Das ist jetzt auch keine grandios neue Erkenntnis, aber so klar und deutlich nochmal formuliert, fand ich es eigentlich auch ganz nett. Das Spiel ohne Ball ist halt elementar in dem Spielsystem Rapp, ne?
Ja, Ja, das ist ja seine, wie soll man es sagen, seine
DNA,
seine Kernüberzeugung,
mhm,
ist ja, sich in die richtige Position zu bringen.
So ist
also
es.
Also sowohl auf dem Feld, mhm, richtige Stellungsspiel, als auch in die Position eben für Aktionen.
So ist es.
Ne? Also die Bereitschaft zu entwickeln, wirklich daraus was zu machen. Das ist ja seine Haupt...
Ich bestimme durch meinen Laufweg und durch meine Positionierung bestimme ich die Passfolge.
Genau.
Und so ist die Reihenfolge irgendwo, ne? Und das sind ja zum Beispiel auch die beiden Szenen, ne, die zu den Toren geführt haben, zum 1:1 bislang dahin geführt haben im Weserstadion. Sowohl Steven Skripski als auch Marvin Ducksch, beide routiniert oder so, und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die das im Fleisch und Blut übergegangen ist. Du musst, bevor der Ball kommt, musst du natürlich schon die orientieren, wo ist vielleicht eine Anspielstation oder bolzt sich das Ding einfach stumpf nach vorne, damit keine Gefahr entsteht. Aber selbst solchen technisch beschlagenen Routiniers unterläuft natürlich der Fehler, dass man erst den Ball annimmt und sich dann vielleicht erstmal, was weiß ich, im Bruchteil einer Sekunde überlegt, was könnte ich jetzt vielleicht damit tun, ohne sich im Vorwege orientiert zu haben oder auch schon gedanklich orientiert zu haben, nicht nur visuell. Und das ist manchmal einfach zu spät in der Bundesliga, ja. Dann stürzen da drei Büffel auf dich zu und ja, dann sagst du, oh, und diesen Überraschungseffekt, dieser Überraschungseffekt wird dann eben nicht selten bestraft. Siehe Weserstadion vergangenen Samstag.
So ist es. Also vorher den Überblick haben,
wo, ja, klar,
wer um mich rum, was passiert um mich rum, was kann ich machen.
Und es ist einfach nicht verboten, die Pille einfach mal sinnfrei irgendwo ins Niemandsland zu schießen. Das ist besser, als wenn ich da diese Situation heraufbeschwöre, die sowohl besser, Holstein als auch Werder nun passiert ist. Ne?
Besser als Keke Top in die Situation für so eine Flanke zu bringen.
Ja.
Ne? Genau, so sieht's aus.
Ja, das war ja beim 1:2 durch den,
genau,
mangelnden Befreiungsschlag, genau, von Max Gehspiel. Es
reicht auch, wenn er ihn in über die Seitenlinie, ja, schiebt.
Alles.
Er hat ja wirklich alle Möglichkeiten, ja, und kann es ja auch.
Das war ein gutes Spiel bis,
ja,
dahin von,
ja,
ihm,
ja,
ne? Also überhaupt keine Frage, ne? Und dann ist es natürlich mega, mega bitter,
ja,
wenn man dann den Ball nicht richtig trifft. Aber wie gesagt, sowas fällt dann wohl unter die Kategorie, einfache Fehler werden doch sehr, sehr häufig in der Bundesliga direkt im Mang bestraft.
Das stimmt.
Das
mittlerweile ist es halt so, geht eine Halbzeit in Bremen halt auch 45 Minuten und nicht nur 30.
Ja, ja, du sprichst auf den 8. November 75 an, das, der Schiedsrichter Einfelder, Story ist bekannt. Hatte zum Mittag vorm Anpfiff im Weserstadion zwischen Werder und Hannover 96 vom Schiedsrichterbetreuer von Werder Bremen damals zum Essen eingeladen worden, gab wohl Gans und Rotkohl, ja, nach Überlieferung. Und
Leichte Kost
vor so einem Spiel, auch für den Schiedsrichter. Und zur Verdauung gab es dann wohl irgendwie ein Bier und ein Malteser. So, und dann hat der Schiedsrichter Allenfelder die erste Halbzeit schon nach 32 Minuten abgepfiffen, kam dann auch alles überliefert zu einem kleinen verbalen Austausch mit dem damaligen Strafverteidiger von Werder, Horst Dieter Höttges, Eisenfuß, und er hat gesagt, Mensch, Schiri, ich glaube, das ist ein bisschen zu früh, sonst ist nach der ersten Halbzeit mein Trikot komplett durchgeschwitzt und jetzt ist es noch staubtrocken. Also es war nach 32 Minuten, hat der Schiedsrichter aber halt, wie es so ist, ein Einsehen gehabt und hat dann die ersten Spieler wieder zurückgeholt aus Feld und hat die restlichen Minuten der ersten Halbzeit.
Aber auch nicht komplett, glaube ich.
Nein, da ging es auch nochmal.
Etwas über
also,
40
lang,
Minuten.
Lange, die Story ist ja bekannt. Also zum fast auf den Tag genau 49-jährigen Jubiläum dieser Posse begaben sich ein Kollege von mir und ich nach dem Spiel dann voller ein bisschen Frust, mit Lokalpatriotismus natürlich versehen, an eine der zahlreichen Außenstände der Kneipen, die in den Seitenstraßen rund um das Weserstadion sind. Ist übrigens sehr nice da, die ganze Atmosphäre war super nett, also auch vor dem Spiel schon, da Holstein-Fans und Werder-Fans, da alles schön im Austausch und kein Akku und war alles wirklich piesig. Also begaben wir uns dahin und haben einen Allenfelder bestellt, und zur Überraschung gab es auch gar keine Irritation bei der jungen Bedienung am Tresen, die wusste, worum es geht, und stellt uns dann zwei Bier dahin. Dann haben wir gedacht, naja, Also ich habe nur genippt, das muss mal klar. Ne? Ich wollte es ja nur wegen der Tradition um einmal einen Ahlenfelder. Zur Überraschung war das dann aber eben ein Becher Bier da. Ja, habe ich gedacht, da will ich auch keinen Stress machen dann. Also Kollege und ich dann genippt und siehe da, es war ein Ahlenfelder, aber in etwas abgewandelter Form. Der Malteser war nämlich im Bier schon drin. Ne? Also ehrlich, nur ein kleiner Schluck hab ich davon genommen, wirklich. Das schmeckte doch relativ ekelhaft, muss ich schon sagen. Und das war dann nochmal der finale Frust nach dem Ergebnis, nach der Ergebnisenttäuschung. Also.
Aber schön, woher die auch die Redewendung kommen, sich damit schön nochmal einen ankümmeln.
Ja, genau. Ja, ich glaube, bei dieser Mischung braucht es nicht viel irgendwo, um diesen Satz dann auch in die Tat umzusetzen. Ja, das ist dann halt, so läuft das dann halt mal so eine Reise an die Weser da. Ne?
So sieht's aus.
Kriegt man sogar beim Ahlenfelder noch einen eingeschenkt.
Tja.
Ja.
Nützt nichts. Jetzt ist ja Pause. Jetzt kannst du dich ja davon ein bisschen erholen.
Ja, genau.
Mal gucken, was länger braucht, wovon sich zu erholen, vom Spiel oder vom Getränk.
Ja, das Schöne ist ja, dass es weniger um uns Außenstehende geht. Wir sind ja nur Beschreiber oder im besten Fall Analysten des Geschehens. Die Vorbereitung läuft ja im sportlichen Bereich des Clubs, also in diesem Fall hauptsächlich über den Trainerstab, über die Analysten und so weiter und so weiter. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie man diese Länderspielpause nutzt, um noch weitere Details und Kleinigkeiten aus den Spielern herauskitzeln zu können. Denn klar ist, nach der Pause, Sonntag in einer Woche, kommt Mainz 05 ins Holstein-Stadion. Man mag es ja kaum sagen, die haben gerade 3-1 gegen Dortmund gewonnen, aber trotzdem ist es wieder ein Gegner, mit dem man sich messen kann, messen darf und messen muss. Ob das unrealistisch ist, wird dann das Treiben auf dem Rasen zeigen. Aber in der Voraussetzung vor dem Spiel ist das wieder ein Gegner der Kategorie. Da rechnen wir uns vielleicht was aus.
Ja, und da kommen ja ein paar, ne? Also das sind dann Mainz, dann geht es Freitagabend ans Millerntor. St. Pauli, direkter Konkurrent, ganz wichtig. Dann kommt Leipzig, aber dann hat man auch mit Gladbach, Augsburg nochmal so Teams, ne? Da könnte man sich auch schon was ausrechnen. Und das sind jetzt eben eher diese Teams, wo wir es ja auch immer wieder mal geteilt haben in zwei Kategorien. Also das sind eben nicht die außer Reichweite sind oder sein sollten, ne? Also insofern, das ist jetzt wirklich einmal kurz durchatmen und dann Anlauf nehmen für diese ganz entscheidenden Wochen, die noch bleiben bis zur Winterpause.
Also wenn man da vielleicht irgendwie so ein Richtmaß aufstellen sollte bis zur Weihnachtspause ist ja nicht gleichbedeutend mit Ende der Hinrunde, weil kommen ja noch zwei Spiele dann im Januar, aber bis zur Weihnachtspause zweistellige Punktzahl, das sollte es gerne sein.
Ja.
Dann glaube ich, ist der Mut auch noch weiter da. Alles, was darunter ist, könnte es vielleicht auch mental ein bisschen eng werden irgendwo. Mhm. Weil dann, sag ich mal, möglicherweise leicht abgeschlagen schon in den Weihnachtsurlaub, in den kurzen zu gehen, das ist nicht so schön, die Vorstellung, glaube ich, aus Sicht der Spieler und auch aus Sicht von uns von außen betrachten.
Das stimmt. Vor allem, weil du ja auch relativ wenig Zeit dann hast, bis es eben wieder weitergeht, ne? Mit diesen zwei Spieltagen, die noch in der Hinrunde folgen. Ist ja wirklich kurze Zeit über den Jahreswechsel, wird ja auch zumindest kein großes Trainingslager geben wahrscheinlich, weil das einfach zeitlich unglücklich ist. Mhm. Also da wäre es schon gut, ein bisschen was anzuknabbern.
Mhm. Aber wie gesagt, das scheint ja die Leistungskurve zeigt zumindest eine gewisse Konstanz auf, trotz der bereits von uns am Anfang beschriebenen wiederkehrenden Muster. Es wäre natürlich cool, wenn man das wie gegen Heidenheim, auch gegen Mainz vielleicht irgendwie ein bisschen unterdrücken kann, dass man gleich wieder in Rückstand gerät. Man braucht natürlich auch das Matchglück dazu. Alles, die ganzen Zutaten, die es halt braucht, um eine gute Melange zu erreichen irgendwo. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Und da muss man einfach die Daumen drücken. Ne?
Ja. Was da genau auf Holstein zukommt mit Mainz 05, gucken wir uns dann nächste Woche nochmal dezidiert an.
Korrekt.
Unter anderem ja Jason Lee, wissen wir. Und dann wollen wir mal gucken, was da Mainz gemacht hat, um
in dem Karnevalstrikot werden sie wahrscheinlich nicht hier antreten, nee. Das man ja im Netz sehen konnte. Das ist ja herzallerliebst. Also bunter geht's nimmer. Ne? Und aber dazu fehlt uns nördlich dann vielleicht auch der innere Zugang zu diesen karnevalistischen Lustigkeiten irgendwo.
Ja, das ist, wie es jetzt Karnevalsanfang, ne? Oder wie man bei uns halt gesagt hat, Montag.
Genau.
So ist es.
Ja, ja.
In diesem Sinne, Helau und
ja.
Ne?
Kommt mal her.
Genau, wir schauen mal. Ja. Und dann gehen wir in die Pause, in die kleine Länderspielpause. Natürlich für uns die Gelegenheit, auch Armin Gigovic nochmal auf großer Fernsehbühne gegen Deutschland uns anzuschauen. Mal gucken, ob er wieder so eine Grätsche auspackt wie gegen Kimmich im Spiel. Wir gucken uns das an. Macht euch auch ohne Bundesliga ein schönes Fußballwochenende. Nächste Woche sind wir dann wieder da und sprechen, wie gesagt, über das bevorstehende Spiel gegen Mainz 05. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Gute Erholung im Sinne des Ahlenfelders.
Ja. Nur genippt.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.